Heidrun und Andreas Anschlag wohnen in einer deutschen Kleinstadt. Sie sind nette Nachbarn, führen ein unscheinbares Leben. Und sie spionieren für Russland. Wir erzählen die Geschichte dieses Spion-Ehepaars, das jahrzehntelang unerkannt in Deutschland lebt und sensible Informationen nach Russland schleust. Manuel Bevada hat zu ihnen recherchiert für den WDR-NDR-Podcast Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Er erzählt uns, warum Spione wie die Anschlags für Russland so wichtig sind und was Google-Restaurant-Bewertungen damit zu tun haben. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 2. Juli. Hallo Manuel.
Hi, hallo.
Wir beginnen diese Geschichte im Jahr 2002. In Landau.
Landau ist ein Ort in der Pfalz und so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch. Wenn man da hinfährt, fährt man erst so durch ein hügeliges Gelände, man sieht ganz viel Wein. Im Hintergrund sieht man noch größere Hügel. Und ja, das ist halt wirklich also eine Vorstadt-Idylle, so wie man es sich eigentlich malen könnte. Und dort sind wir auch nicht so im Stadtzentrum, sondern so ein bisschen am Rand, wo so Einfamilienhäuser stehen, vielleicht kleine Reihenhäuser. Und in einem dieser Häuser sind zwei neue Nachbarn, ein Mann, eine Frau mit einem kleinen Kind und die heißen Heidrun und Andreas, stellen sich vor und leben eigentlich ein ziemlich unscheinbares Leben. Ihre Geschichte ist, dass sie in Südamerika geboren und aufgewachsen sind, sich dann in Österreich im Urlaub kennen und lieben gelernt haben. Dann haben sie irgendwann geheiratet und sollen dann über Aachen, wo Andreas studiert hat, nach Deutschland gekommen sein. Und von da an haben sie sich halt weiterentwickelt, haben neue Wohnorte für sich entdeckt, neue Arbeitsplätze angenommen.
Mhm. Nach 490 Metern in den Kreisverkehr einfahren. Danach
und ihr seid nach Landau gefahren, um euch den Ort, an dem Heidrun und Andreas Anschlag 2002 gewohnt haben, selber anzuschauen. Was habt ihr da genau gemacht?
Wir haben dann halt mal einfach geklingelt. Mhm. Soll ich Ihnen einmal kurz Fotos zeigen von den beiden? Das ist die Frau. Wir wollen uns jemanden nähern, wir haben ein Haus und dann klingeln wir mal drumherum. Wir fragen, wissen Sie noch, wer da gewohnt hat?
Da macht's nicht Klick.
Ich sag ja, die waren total unauffällig.
Kennen Sie die? Kennen Sie Heidrun? Kennen Sie Andreas Anschlag?
Ja, wie sie den Namen sagt, Anschlag, also vom Namen her.
Und dann haben wir miteinander gesprochen. Die haben gesagt, ja, die wohnten neben uns. Wir haben uns eigentlich ganz gut mit denen verstanden. Die waren in der Nachbarschaft schon die nettesten Leute. Die Frau ist vor allem ja für die Organisation der Familie verantwortlich. Sie fährt das Kind in die Schule, sie holt das Kind aus der Schule ab. Der Mann ist ziemlich viel unterwegs, arbeitet wohl auch viel auswärts. Und den sieht man gar nicht so oft, meistens am Wochenende. Sie waren auch ein bisschen ja, komisch.
Was fanden die komisch, die Nachbarn?
Ja, die haben so die Geschichte ihrer Nachbarn nicht so richtig verstanden. Also die fanden die nett, man hat miteinander gegessen, das war super, das war ein tolles Miteinander. Aber dann gab es halt so Sachen, die doch sehr komisch fanden. Also zum Beispiel dieser Akzent, der hat sie aufhorchen lassen. Also Andreas hat nicht Heidi gesagt, sondern er so Geidi und hol mal das Handy, nicht Handy, sondern Gendi. Wo sie dachten, das klingt aber eher nach einem russischen Akzent. Und die hätten doch gesagt, sie würden aus Südamerika kommen. Dann hat die Nachbarin halt, sagt sie uns, angefangen, Spanisch zu lernen. Und ja, so als Überraschung für ihre Freundin, dann können wir uns doch mal in deiner Landessprache unterhalten. Dann hat sie die auf Spanisch angesprochen. Und das Problem war nur, irgendwie konnte Heidrun kein Spanisch. Das fand sie merkwürdig. Und ja, und dann kam so ein neuer James Bond ins Kino. Und da sagte die Heidrun zu ihrer Nachbarin, wollen wir da nicht mal ins Kino gehen? Und dann sagte die Nachbarin, nee, dieser neue James Bond erinnert mich an Putin und ich mag Putin überhaupt nicht. Und dann war Heidrun wohl ziemlich ja versteinert im Gesicht. Und das alles so führte dazu, dass sie sagten, das sind irgendwie unsere russischen Spione von nebenan.
Und ist da was dran an den Verdächtigungen von den Nachbarn?
Heidrun und Andreas Anschlag heißen eigentlich ganz anders. Die heißen nicht Heidrun, die heißen nicht Andreas, die heißen nicht Anschlag. Und sie kommen nicht aus Peru, sie kommen nicht aus einem anderen südamerikanischen Land, sondern sie kommen tatsächlich aus Russland. Sie sind ja sogenannte illegale Spione aus Russland. Das heißt, Leute, die tatsächlich ein komplett anderes Leben annehmen, eine andere Identität, in einem anderen Land mit einer neuen Kultur leben und dort so, ja, wie Fische eigentlich schwimmen sollen, ohne dass sie entdeckt werden. Und das ist was ganz Besonderes, was vor allem die Russen machen. Also illegale Spione in einem anderen Land platzieren. Und das waren Heidrun und Andreas Anschlag.
Ist Spionieren nicht generell illegal? Was unterscheidet illegale Spione von einfach nur Spionen?
Es gibt legale Spione. An den Botschaften, an den Konsulaten sind Personen als Diplomaten akkreditiert, die aber in Wirklichkeit für den Geheimdienst arbeiten. Das heißt, die sind da mit ihrem richtigen Namen, aber werden dann vielleicht als Kulturattaché oder so registriert. In Wirklichkeit sind sie aber Spione. Und die werden dann eher als legale Spione bezeichnet. Mhm. So, die fliegen dann manchmal auf, die müssen aber nichts fürchten, weil die halt die diplomatische Immunität haben. Die werden dann vielleicht aus dem Land verwiesen, die können aber nicht festgenommen werden.
Okay, also das wäre sozusagen die klassische Spionage. Und in diesem Fall sind es aber illegale Spione, die unter falschem Namen illegal im Land sind.
Das klingt irre, oder?
Mhm, total. Und weißt du, wenn ich jetzt denke, das sind Leute, die haben sich einen falschen Namen gegeben, dann frage ich mich wirklich, warum dieser Name Anschlag?
Das wundert jeden, der damit zu tun hat. Dieser Name ist natürlich irre, gerade für Spione eigentlich. Und es war wohl auch so, dass nach 9/11, also Andreas Anschlag musste mal immer in die USA fahren. Und nach 9/11 wurde er wohl wirklich sehr, sehr gründlich durchsucht, was natürlich kein Spion der Welt eigentlich möchte.
Also, wir haben zwei illegale Spione mit dem ausgedachten Namen Anschlag. Und die leben in einer typischen deutschen Nachbarschaft. Was genau machen die da denn jetzt, außer mit den Nachbarn zu grillen?
Illegale Spione, die sich bewegen können wie ganz normale Bürger, haben den großen Vorteil, dass die ja so etwas wie so eine Vorfühlfunktion übernehmen können. Die sind unterwegs, die waren in Organisationen, bei politischen Stiftungen, die waren bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der Europa-Union, sind da zu Veranstaltungen gegangen und die haben geguckt, wo sind Personen, die interessantes, wichtiges, geheimes Wissen besitzen und vielleicht auch darüber reden. Also jeder kennt das ja, so solche Empfänge, und dann steht man danach vielleicht beim Glas Sekt oder beim Bier oder beim Glas Wasser zusammen. Und ein paar Leute erzählen dann halt mehr und ein paar erzählen weniger. So die weniger erzählen, sind, glaube ich, jetzt nicht interessant. Aber die mehr erzählen, das waren Leute, die für die Anschlags interessant waren. Die haben sich dann notiert, wer ist das? Und diese Namen haben sie halt weitergegeben nach Russland, an ihre Zentrale. Das nennt man Tippen. Also die haben gesagt, ich gebe euch diesen Tipp, diese Person, mit der solltet ihr mal sprechen, weil die hat irgendwie ein Interesse, was zu erzählen, und die ist vielleicht wichtig. Und das waren ziemlich hochrangige Leute.
Welche Leute haben die denn dann da getippt, also an Russland weiterempfohlen?
Die Behörden konnten im Nachhinein gar nicht so viel aufklären, was die Anschlags in diesen Jahrzehnten hier gemacht haben. Aber ein paar Dinge konnten sie. Da war ein ehemaliger MAD-Chef, der was erzählt hatte.
Der MAD, das ist der militärische Abschirmdienst hier in Deutschland.
Und ganz interessant auch noch eine andere Person aus einer Bundesbehörde, der wohl damals auch so erzählt hat, woran er arbeitet, was er macht. Und diese Personen haben die Anschlags dann weitergegeben, und da hat sich tatsächlich bei dem das Konsulat dann später gemeldet. Und die haben mit dem telefoniert. Er meinte so, ja, es klang immer, als wenn die aus der Telefonzelle anrufen. Also ein bisschen merkwürdig. Da kam es auch tatsächlich zu Abendessen miteinander. Also zu einem Austausch. Wie der genau dann ablief, das wissen wir dann nicht. Also das ist das eine, was da passiert, dieses Tippen. Und die Anschlags haben dann tatsächlich auch so richtig klassisches Agentengeschäft gemacht. Andreas Anschlag hatte eine Quelle, so viel weiß man, in den Niederlanden. Wir haben bei dieser Recherche halt geguckt, dass wir mit verschiedenen Leuten sprechen. Und am Ende haben wir viel über diesen niederländischen Diplomaten herausgefunden, bis wir ihn dann auch selbst getroffen haben.
Thank you. And sorry for disturbing you in this way.
Sorry?
Sorry for coming here without having an appointment.
We would have
in other way.
How did you find my address?
Und dieser Mann hatte Zugang zu vertraulichem, teils ja auch fast geheimen oder auch geheimen Material, zum Teil von der NATO, zum Teil zur EU-Osterweiterung. Und das war das, was die Anschlags und vor allem die Moskauer Zentrale wohl sehr, sehr interessiert hat. Also was machen die, was plant die EU und wie könnte sich Russland dazu aufstellen? Es geht darum, wie zum Beispiel europäische Polizeimissionen arbeiten. Es geht tatsächlich um technische Systeme bei der NATO, die damit zu tun haben. Und wenn wir uns angucken, also wir haben 2009, 2010, 2011, es geht um die EU, es geht um die Osterweiterung, es geht um die Ukraine, es geht um Gazprom, es geht teilweise um Georgien, dann sagt man sich damals vielleicht, hey, das ist doch überhaupt nicht interessant. Also was will Russland damit 2009? Ja, es gibt vielleicht mal Streitereien, aber eigentlich, hey, Russland ist doch immer noch unser Freund. Dann kommt aber 2014, dann kommt die Annexion der Krim und dann macht es schon vielleicht mehr Sinn. Warum will Russland das alles wissen? Warum wollten die das wissen? Weil vielleicht gibt es einen politischen Plan, eine Strategie, die schon länger im Kreml entworfen wurde.
Okay, also die Anschlags sammeln alles Mögliche an sinnvollen Infos für Russland.
Ja, sie sind so ein Staubsauger.
Und wie übermitteln sie denn dann diese geheimen Infos an Russland? Wie läuft sowas ab?
Sie haben die Kommunikation so auf zwei Wegen. Das eine ist, sie empfangen das über so Agentenfunk, über Kurzwelle.
Was ist nochmal Kurzwelle? Was sind das für Signale?
Also jeder kennt ja irgendwie UKW oder Mittelwelle so auf dem Radio. Und da gibt es halt auch Kurzwelle. Und jeder, der einen Weltempfänger zu Hause hat, kann Kurzwelle hören. Heidrun Anschlag nimmt diese Codes auf und schickt die in ihren Computer. Und da hat sie ein Programm und damit kann sie nachher lesen, was sollen wir machen.
Man denkt ja irgendwie, dass die miteinander reden und dann in Codes reden. Aber das heißt, also die senden Töne und die Töne sind wiederum Buchstaben.
Ja.
So kommen die Anweisungen aus Russland.
Ja.
Das ist ja abgefahren.
So kommen die Anweisungen. Und Heidrun und Andreas haben aber ziemlich irre Wege, wie die das zurückschicken. Also ja, vielleicht noch die verrückteste Sendemethode lief per YouTube ab.
Allá va el portugués con pierna derecha, golpeo de Cristiano.
Hat das funktioniert?
Ja, bei YouTube gibt es immer diese Videos und da ging es vor allem wohl um Fußballvideos. Und zu Fußballvideos hatten Heidrun und Andreas, die haben dann so Kommentare geschrieben und die hatten den Nutzernamen Alpenkuh. Und die russische Zentrale hatte auch einen Namen und der war Cristiano Footballer. Und da wurden dann halt Kommentare geschrieben. Ja. Also das wurde uns nur erzählt. Also so die Nachrichten fallen in diesem Metier dann manchmal so aus, ja, das war eine gute Szene, wie man sie noch lange erinnern kann oder so etwas. Also so wirklich belanglos, was nicht auffällt. Beliebt sind auch irgendwelche Kritiken bei Google oder so. Ja, dann gibt es halt irgendwelche Restaurantkritiken, ja, die auch für jeden absurd klingen. Die sind aber sowieso absurd oftmals. Und dann kann irgendjemand was anderes draus lesen oder Kommentare in Videospielen. Ja, also es gibt da in den Chatfunktionen ja tausend Möglichkeiten heutzutage etwas zu verstecken, weil einfach die Masse so groß ist.
Das heißt, der moderne tote Briefkasten ist dann nicht nur irgendein Astloch irgendwo, sondern die Kommentarspalte.
Genau.
Jetzt wissen wir also, wie die Anschlags gearbeitet haben. Wie werden diese beiden russischen Spione denn überhaupt zu Heidrun und Andreas Anschlag?
Russland und zuvor die Sowjetunion hat ein ziemlich ausgetüfteltes System so entwickelt. Da werden halt Leben aufgenommen von tatsächlichen Kindern zum Beispiel, Leute, die als Kind bereits gestorben sind. In Südamerika war es wohl auch so, dass russische Botschaftsvertreter über Friedhöfe gegangen sind, geguckt haben, wer ist da gestorben, und dann guckt man halt, auf welche Biografie man vielleicht aufsetzen kann, ja, welche man weiterführen kann. Und danach ist es so, wer die Familie nicht kennt, der würde offiziell nicht darauf stoßen, dass eine Person gestorben ist. Und dann kann man natürlich versuchen, dieses Leben weiterzuleben und mit einer neuen Person zu besetzen. Und das hat man bei Heidrun und Andreas versucht. Und also in Russland hat man sich gedacht, Österreich lohnt sich vielleicht und wir haben in Österreich gute Kontakte und wir versuchen in Österreich richtige Pässe für Heidrun und Andreas zu bekommen.
Und warum ausgerechnet Österreich?
Österreich ist ein ganz besonderes Land für Spionage. Das hat so mehrere Gründe. Österreich ist ähnlich so wie Deutschland und wie Berlin auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das aufgeteilt in verschiedene Sektoren der Alliierten. Das heißt, da waren die großen Nationen und die Personen, die Spione aus diesen Ländern konnten sich ganz gut bewegen. Ja, also man konnte mal dort sein in dem Sektor, dann dort sein. Und dadurch waren die da sehr viel unterwegs. Das Zweite ist die politische Neutralität, die Österreich dann immer so gehalten hat. Auch dieses Selbstverständnis als Brückenkopf zwischen Ost und West. Das ist was ganz Besonderes. Und dazu kommt dann auch, ja, die Spionageabwehr war nie richtig ausgebildet in Österreich. Und auch die Gesetze sind nicht richtig streng gegen Spionage.
Wie wird man denn überhaupt Spion? Also wer waren Heidrun und Andreas Anschlag, bevor sie diese Fake-Identitäten angenommen haben?
Wir haben mit verschiedenen illegalen Spionen gesprochen. Da gibt es ein paar, die tatsächlich über diese Geschichte reden. Und die haben uns erzählt, also ja, wie sucht Russland eigentlich diese Personen aus? Wie wurden sie ausgesucht? Dazu gibt es auch Dokumente über das Programm. Die haben in den russischen, eher kleineren Orten so halt nach Leuten geguckt, die wirklich so ein Talent für Fremdsprachen haben. Also die man auch gut im Ausland einsetzen kann, weil wenn die eine andere Sprache lernen, dass die einfach sehr flüssig lernen, als wenn sie da geboren sein würden. Das war so eine Kernkompetenz, die man gesucht hat. Und dann wurden diese Leute nachher oft im Studium bei Sprachwettbewerben oder so ausgesucht, ausgewählt. Und dann wurden die jahrelang ausgebildet, was teuer war. Die wurden auf die Kultur vorbereitet, auf das Leben dort. Und dann irgendwann kam der Punkt, jetzt geht ihr rüber. Dieses Verfahren gibt es in Russland und davor in der Sowjetunion schon seit mehr als 100 Jahren. Die Sowjetunion hatte damals das Problem, dass sie in vielen Staaten nicht so anerkannt wurden. Das heißt, sie konnten keine Botschaften, keine legalen Stationen errichten. Und dann hatte man trotzdem ein Informationsinteresse. Man wollte wissen, was in diesem Land passiert. Und dann kam man halt mit dieser Idee auf, dass man gesagt hat, okay, wenn wir da niemanden offiziell hinschicken können, der für uns sich ein bisschen umhört, müssen wir halt jemand anders hinschicken. Und so hat sich das entwickelt. Und das hat man über die Jahrzehnte immer weiter ausgebaut. Und ein paar andere Länder machen das auch. Aber für Russland ist das was ganz, ganz Besonderes und auch so ein Steckenpferd. Putin nennt das, das sind unsere Wunderkinder. Ja, das geht, glaube ich, nicht nur um Ehre, um Nostalgie, sondern das hat einen harten Nutzen. Und wenn wir uns das jetzt angucken, die aktuelle Situation, wir haben ganz viele ausgewiesene Diplomaten und darunter wohl viele Spione an den Botschaften. Wir haben einen heißen Krieg in Europa. Es gibt ein hohes Informationsinteresse. Aber viele Russen können sich gar nicht mehr so einfach bewegen. Das heißt, Russland braucht viele Infos. Und deswegen gehen viele in den Behörden davon aus, dass die Arbeit der Illegalen eigentlich jetzt noch mal viel, viel wichtiger ist als früher. Wir haben es nach 2014, nach der Annexion der Krim, ja schon gemerkt. Wir haben Giftanschläge auf Skripal gehabt in Großbritannien.
Die britischen Ermittlungsbehörden haben im Fall des vergifteten Ex-Doppelagenten Skripal internationale Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen. Laut Premierministerin May handelt es sich bei den Beschuldigten um Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes.
Wir haben einen Mord im kleinen Tiergarten mitten in Berlin gehabt.
Gerade hat das Auswärtige Amt zwei russische Diplomaten des Landes verwiesen. Hintergrund ist der Mord an einem Georgier in Berlin vergangenen August. Seit heute führt die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen. Sie sieht Hinweise darauf, dass der Auftrag für die Tat aus Russland gekommen sein könnte, möglicherweise von staatlichen Stellen.
Und wir sehen jetzt, ja in den vergangenen Wochen und Monaten, wir hören diese Warnung, ja die Warnung vor Sabotage, vor Brandanschlägen, vor Anschlägen.
Zwei Deutschrussen sind wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft. Sie waren gestern in Bayern festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden vor, Standorte der Bundeswehr und der US-Truppen im Auftrag Russlands ausgekundschaftet zu haben. Mit diesen Erkenntnissen sollten Anschläge geplant werden, um die Unterstützung der Ukraine zu sabotieren.
Ob es jetzt Illegale sind, ob die sozusagen jetzt nicht nur wie der Anschlag so Quellen weiterempfehlen, sondern jetzt auch Sabotage vorbereiten sollen, ja vielleicht Dinge observieren sollen oder auch ausführen sollen, das wissen wir nicht. Das ist, glaube ich, somit eines der größten Geheimnisse gerade und auch eine der größten Fragen, die Nachrichtendienste und die Sicherheitsbehörden gerade beschäftigen.
Ja. Und dass die Anschlags also Spione sind, das wissen wir ja jetzt. Ihre Identität ist nicht mehr geheim. Wie sind die Anschlags aufgeflogen?
Es gibt diesen Spruch, um einen Spion zu fangen, braucht man einen Spion. Es gab einen Doppelagenten, also einen russisch-amerikanischen Doppelagenten. Das war einer, der ganz weit oben in Russlands Geheimdienstzirkeln war. Und der hat den Amerikanern ganz viel verraten über Illegale. Da sind dann 10 illegale Spione in den USA aufgeflogen. Und danach hat er wohl auch noch etwas bisschen mehr erzählt über das illegalen Programm. Und da waren wohl auch Hinweise dabei, die zu den Anschlags geführt haben. Es war so ein Wettrennen, das eigentlich im Sommer 2011 startete. Es gab wohl dann den Hinweis an die deutschen Behörden und gleichzeitig wurden die Anschlags wohl gewarnt. Dem wurde gesagt, hey, die sind euch auf den Fersen, ihr müsst abhauen. Ihr müsst wirklich schnell abhauen. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert, die wurden observiert, da wurden Fotos gemacht, da wurde geguckt, was machen die, mit wem reden die. Und dann, das war ein Tag im Oktober 2011, dann kam die GSG 9 morgens rein, hat zuerst noch in der Nacht, also ganz früh am Morgen, den Andreas Anschlag festgenommen. Und dann haben sie Heidrun Anschlag festgenommen, die gerade beim Funken war.
Beim Funken haben die aufgegriffen?
Ja, sie hat gerade empfangen, was Russland da schickt. 6 Uhr morgens, dienstags, normaler Ablauf, so macht man das im Beamtenleben. Und da sind sie rein, weil sie wussten halt, die leben hier unter falschen Namen. Aber sie mussten ja auch nachweisen, das sind Spione.
Also die Anschlags landen vor Gericht. Findet man da denn endlich mal raus, wie die wirklich heißen?
Das Gericht wusste es nicht. Das Gericht, also wenn man sich das Urteil durchliest, heißt es immer noch so, und wir haben auch mit der Richterin gesprochen, die sagte, ja, wir nennen die einfach mal so, auch wenn wir es nicht wissen. Ist ja auch eigentlich egal, wie die heißen. Wir wissen, es sind Russen. Die werden verurteilt und danach werden sie wahrscheinlich sowieso wieder in ihr Heimatland ausreisen. Und wir haben bei der Recherche jetzt versucht herauszufinden, ja, was machen die jetzt? Wie heißen die? Und die heißen halt nicht Heidrun und Andreas Anschlag, sondern sie heißen Olga und Alexander Abramow.
Die Anschlags bzw. die Abramows sind also mittlerweile wieder zurück in Russland. Was machen die heute? Weiß man das?
Wir haben immer versucht so zu gucken, okay, gibt es da eigentlich noch eine Gefahr für Deutschland? Oder sind die jetzt verbrannt, ist damit alles durch? Weil, die haben eine Erfahrung und vielleicht sagen die jüngeren Generationen, wenn ihr illegale Spione werden wollt, dann müsst ihr das so und so machen. Und das war jetzt die Sache, der wir nachgegangen sind. Das konnten wir jetzt nicht verifizieren. Also wir wissen nicht genau, was die machen. Was wir wissen ist, dass sie zu ihrer Tochter, die immer noch in Deutschland lebt, offenbar noch Kontakt haben und dass man sich auch sieht. Aber das ist natürlich auch nochmal eine Ebene, die nochmal zeigt, wie konfliktreich eigentlich diese ganze Sache ist und wie verrückt.
Manuel, vielen Dank dir.
Danke.
Manuel Bewarda hat die Geschichte der Anschlags und anderer illegaler Spione in Deutschland recherchiert. Gemeinsam mit Paulina Milling, Katja Riedl und Florian Flade für ihren 6-teiligen Podcast Die Anschlags. Den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek, genau wie uns auch. Morgen geht es hier um die aktuell sehr angespannte Situation an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Autorin dieser Folge ist Eva Erhardt. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Fabian Zweck, Christiane Gerhäuser-Kamp, Hanna Brünjes und Christine Frei. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!